Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pikt.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie. Darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Mein heutiger Gast, Leif Rand, schreibt sehr elegante Bücher, die indifferente Gefühle auslösen. Sie sind klar, ruhig, nüchtern und gleichzeitig wild verführerisch in ihrer Geschlossenheit. Ein höchst disziplinierter, kontrollierter Trip oder eine würdevolle Schamlosigkeit, emphatisch und unterkühlt zugleich. Diese Ambivalenzen nennt der 1983 in Frankfurt am Main geborene Autor Post-Pragmatic Joy. Ein Schwebezustand oder eine Unentschiedenheit, die in seinem 2011 erschienenen tollen Buch Schimmernder Dunst über Cobey County und auch in Planet Magnon, eine Weltraumvision von 2015, Widersprüche überwindet und süchtig macht. Mitgebracht hat er 5 seiner Lieblingsfilme, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, die genauso wie seine Bücher kein Genre bedienen, sich aber an sie anlehnen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Leif Rand. Ich habe dich schon angekündigt im letzten Podcast oder auch schon sogar, glaube ich, im vorletzten. Und habe dich deshalb so besonders angekündigt, weil ich ja schon weiß, dass du nicht mit mir wirklich über das Lesen sprechen willst, auch wenn ich es versuchen werde. Dir doch ein paar Gründe zumindest zu entlocken. Ein bisschen komplizierter Einstieg, denn du hast in meiner E-Mail an dich, als ich dich fragte, ob du mitmachen willst, geschrieben, ja, danke für die Anfrage, aber eigentlich lese ich nicht oder kaum. Und dann habe ich, glaube ich, nicht locker gelassen, ich erinnere mich nicht genau. Oder du hast gleich vorgeschlagen, ich schaue viel lieber Filme und wir können über Filme sprechen. Das war auf jeden Fall relativ schnell klar und das freut mich natürlich besonders. Aber es ist natürlich auch interessant. Und zwar, bist du ein Lesemüder? Also hast du früher viel gelesen und dann irgendwann aufgehört, viel zu lesen?
Tatsächlich nicht. Also es wirkt auch immer so prätentiös und Leute halten es auch immer irgendwie, oder was heißt immer, also Leute, auf jeden Fall schon von Leuten gehört, die mir dann nicht, die dann glauben, es sei so eine Masche von mir, das zu behaupten, dass ich wenig lese. Aber das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so, dass ich da irgendwie stolz drauf wäre, dass ich wenige Bücher lese. Das ist einfach halt immer noch der Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass es mich schon mich interessiert eigentlich schon, aber es ist irgendwie nicht in meinen Alltag integriert, Prosa zu lesen. Was ich mir eigentlich auch total erklären kann darüber, dass ich, wenn man das jetzt wie in den letzten Monaten, man arbeitet in einem längeren Prosatext und dann liest man den ja selbst auch die ganze Zeit oder immer wieder, wenn du es überarbeitest oder da wieder reinkommen willst oder du schreibst ihn dann. Und dann stelle ich mir vor, dass ich dann in der Zeit, in der ich das nicht mache, also sozusagen die Freizeit, dann will ich nicht noch anderer Leute Texte lesen, weil es total arbeitsverwandt ist. Ein Film gucken ist auch ansatzweise arbeitsverwandt, weil du auch eine Erzählung dir anschaust. Aber es ist doch zumindest ein anderer Modus, weil du eben keine Wörter liest. Und das ist vielleicht der pragmatische Hauptgrund, dass ich so es dann irgendwie nicht entspannend finde, zu lesen. Auch wenn ich jetzt meine Arbeit auch nicht so angespannt empfinde, ich mache das total gerne. Das ist eigentlich auch mein größtes Hobby gleichzeitig.
War das schon immer so? Fiel dir das schon immer leicht zu schreiben?
Die Neigung war super früh da. Also aus verschiedenen Gründen, also einerseits aus der Sehnsucht, was Kreatives zu machen, das war der kurzeste Weg, weil Zeichnen habe ich gemerkt, irgendwie ist ja voll schwierig und es sah einfach nicht so gut aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann, und das Schreiben ging mir irgendwie viel mehr leichter. Und andererseits hatte ich auch immer so ein Fimmel oder so eine, war es mir wichtig, so Dinge festzuhalten. Also es war, glaube ich, der Ursprungsimpuls zum Schreiben war eigentlich, dass man irgendwas archiviert oder so, nicht vergisst. Ich habe bei dem Film Die Goonies, habe ich mal quasi nacherzählt, als wir so einen, da hatten wir so einen auch war, schreibe eine Geschichte, und ich habe dann so total lang viele Seiten vollgeschrieben, und das war im Endeffekt eine Geschichte, die war eigentlich fast die Goonies. Aber ich hatte den Film kurz vorher gesehen. Der Lehrerin ist natürlich nicht aufgefallen, weil sie die Goonies nicht kannte. Hat dann nur so ein Vermerk gemacht, live zeigt im schriftsprachlichen Bereich besondere Fähigkeiten oder sowas. Aber zumindest allein der Fakt, dass ich das alles aufschreiben wollte, dass ich dann so viel geschrieben habe, deutet ja auch schon darauf hin, dass ich irgendwie das gern gemacht habe. Und ich habe dann zum Beispiel auch so einen, als ich in Disneyland war mit meinen Eltern und mich darauf total lange gefreut habe, hatte ich so den Anspruch, das alles minutiös aufzuzeichnen. Also sozusagen, das Tagebuch wurde nie fertig, ist so ein Fragment geblieben. Und meine Mutter hat das gefunden, als ich gerade in Kalifornien war, 2013, erzählte mir so total süß, ich habe dieses Tagebuch gefunden, und dann so, okay, heb es mal auf. Und dann, als ich dann zurückkam aus Kalifornien, habe ich es mir angeschaut und abgeschrieben, aber mit allen, auch mit denen. Ich habe immer so, also da waren halt noch so Kinderschreibfehler drin, so dir mit, also das Du von mit IE, und halt alles so handschriftlich, und dann, aber gleichzeitig, und das war das Gespenstische daran, war der Ton gar nicht so viel anders als der, zu dem ich dann quasi zurückgefunden habe an der Schreibschule sozusagen, als ich dann aufgehört habe, mich irgendwie zu verstellen. Im Sinne von, als ich merkte, okay, wenn ich einfach so die einfachsten Dinge aufschreibe, dann interessiert es die Leute. Oder dann ist es sozusagen, dann hat es einen Effekt, was mich wunderte, und dann aber dann festgestellt habe, okay, ich muss mich gar nicht so, ich muss gar nicht versuchen, wie irgendwas zu klingen, was ich vielleicht mal gelesen habe, sondern kann einfach so, fast aus so einer Haltung, fast aus so einer Verweigerung herausschreiben, dass man sagt, so, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das zu machen, ich mache jetzt aber so nur kurze Sätze, und das hat dann, und dadurch hat sich dann irgendwann auch dann so ein Stil
Und keine
entwickelt.
Literatur, also keine.
Ja, genau, also der hat zwischendurch, glaube ich, den Versuch, dann irgendwie Literatur zu machen, und das waren dann eigentlich relativ schlechte Texte. Und als ich dann über so eher so kurze, verweigernde Tagebuchfetzen, die wurden dann die Grundlage für das, was ich später gemacht habe.
Wie sieht denn deine Wohnung aus? Also hast du Bücherregale oder auch keine Bücher zu Hause?
Jetzt, ich habe schon ein paar Bücher, aber echt nicht viele. Und ich muss auch sagen, dass ich mich das, wenn ich in die typische, naja, die typische Altbauwohnung komme, die dann so dominiert wird von Büchern, dass mich das wahnsinnig bedrückt. Also das klassische Bücherregal, dass dann so eine ganze Wand einnimmt, und dann hat man all diese irgendwie bedeutungsschweren Buchrücken. Bin ich dann immer, ich bin total einerseits fasziniert, ich kann nicht hingucken auf so eine Art, und stehe dann auch oft, wenn ich dann irgendwie zum ersten Mal zu Leuten gehe, so komisch da und gucke auf die Bücher, auch wenn ich mich Büchern gar nicht so gut auskenne. Und dann ist das so ein Zustand, der mir nicht gefällt. Und zu Hause, also ich mag die Ästhetik von Bücherregalen quasi gar nicht. Also sozusagen, ich habe auch dann, als ich neulich mal aufgeräumt habe, weil einer der Hauptprozesse war, all die vielen Bücher, die man irgendwann geschickt bekommen hat, oder ungelesene Bücher, die sich so ansammeln, in so große Taschen zu packen und entweder auf die Straße zu stellen oder etwas wertvollere noch, glaube ich, einen Keller oder so. Und die Bücher, die noch da sind, so zu stellen, dass man sie fast nicht sieht. Oder so ein schmales Bücherregal steht so im letzten Eck, so neben dem Fenster, im Schlafzimmer, wo eigentlich sowieso auch niemand so richtig betritt.
Und was für Romane liest du denn? Also was kommt dann zu dir durch? Also gibt es so Freunde, die dich immer mal wieder begeistert von einem Buch überzeugen wollen? Oder gibt es sowas, was du dann schon noch mal immer mal lesen wolltest oder so? Oder was? Wie war jetzt die Auswahl für den letzten Urlaub? Welches Buch man mitnimmt?
Das ist dann meistens doch dahin, also Tipps von Freunden eigentlich. Dann schreibe ich mir das mal auf. Vor ein paar Jahren war das mal Tom McCarthy, 8,5 Millionen. Der wurde mir immer, wenn ich was von mehr als einem Freund empfohlen bekomme, die sind unabhängig voneinander, vielleicht am besten noch so aus verschiedenen Bereichen. Einer ist irgendwie, kommt eher so aus dem Theater oder aus der Kunst, und jemand anderes ist ein Autorenfreund oder so. Und die Leute empfehlen es dann. Oder ich höre einfach, kriege die Empfehlung mehrmals, genau, aus verschiedenen Quellen. Und so war das jetzt zuletzt eigentlich mit diesem Bestseller My Year of Rest and Relaxation. Und dann dachte ich, ja, dann lese ich das auf Englisch, wenn ich in Kanada bin. Das macht irgendwie auch Sinn. Bin aber auch gar nicht ganz durchgekommen, obwohl ich hatte eine 35-stündige Zugfahrt, da habe ich dann so zwei Drittel gelesen. Aber das mit dem Ende bin ich immer noch, also sozusagen der Drang, das fertig zu lesen, das geht so gegen null. Also ich finde es überhaupt nicht schlecht, aber hab nichts gegen das Buch, ohne jetzt ich krasser Fan davon geworden wäre. Aber ich bin immer noch nicht durch. Ich bin jetzt seit 3 Wochen aus Kanada zurück. Das ist eigentlich lächerlich. Ich glaube, ich werde in diesem Leben kein Vielleser mehr, auf jeden Fall. Mir reicht es auch oft irgendwie, so den Vibe von einem Buch oder den Stil von einem Buch so zu erfassen und ungefähr dann den, und dann so ein bisschen hier punktuell lesen, da punktuell lesen, was passiert da wohl und was ist so die Stimmung. Und habe nicht das Bedürfnis, damit dann so super viele Stunden zu verbringen und in dieser Welt dann Stunden mich irgendwie hineinfallen zu lassen.
Es ist dann so eine Mischung aus Ungeduld und aber auch sozusagen nach ein paar Seiten das Konzept verstanden zu haben und dann auch nicht mehr so interessiert daran zu sein.
Eigentlich nicht, ist eher so, dass ich dann teilweise sogar merke, dass ich mich total begeistern kann für Texte, wenn mir dann mal was gefällt. Aber es ist irgendwie, ich lasse es halt nicht so oft zu oder ich suche nicht danach. Ich habe irgendwie nicht so sehr das Bedürfnis, ich muss mich jetzt für andere Leute Texte so krass begeistern oder mich damit auseinandersetzen. Vielleicht würde mein Schreiben viel, viel besser werden, wenn ich total viel Lesestoff aufholen würde. Ich würde ganz neue Impulse bekommen, denkbar. Aber ich bin auch so und momentan noch zufrieden. Vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo ich denke, ich muss jetzt mal lesen. So.
Das heißt, es gibt auch keinen Autoren, den du mal bewundert hast oder so, wo du dann auch versucht hast, alles zu lesen oder wo man auch gerne journalistische Texte von demjenigen liest.
Ich hatte so eine Phase mit dem jungen Peter Handke, da habe ich eine Zeit lang, also die Sachen, die in den 60ern und frühen 70ern entstanden sind, die habe ich, oder ich weiß gar nicht, wann die Grenze ist, irgendwann kippt es dann so ein bisschen, dass es dann mir nicht mehr so zugesagt hat. Wobei ich immer auf den Moment warte, in dem er das dann doch zusagt, was er dann später gemacht hat. Weil es ja vielleicht auch manchmal so was mit Alter zu tun hat. Es waren ja
Ja.
auch die Texte, in denen er so alt war, wie ich, als ich sie las. Und vielleicht finde ich den älteren Handke später auch gut mal, wenn man da sozusagen reinwächst. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. War bisher nicht der Fall. Und ich habe diese Texte aus den 60ern, frühen 70ern, die gefallen mir auch immer noch, wenn ich die dann mal wieder aufschlage. Oder lese auch gerne die Interviews mit dem oder so. Es sind dann schon, gibt da schon so ein paar populäre Figuren. Aber über die zu sprechen, finde ich, dann denke ich mal, das können andere Leute viel besser, weil es so viele Leute so viel belesener sind oder sich einfach viel tiefer damit beschäftigen. Deshalb denke ich, warum. Also die Anfrage kriegt man oft als Autor, oder nicht oft, aber es kommt auf jeden Fall vor, dass man die Anfrage bekommt, über Lieblingsbücher und
Ja.
Einflüsse und so zu erzählen,
Ja,
weil
ja.
deswegen das ist wie so ein Standardthema. Und dann habe ich dann aber immer so erschreckend wenig sozusagen, deshalb ich das in der Regel absage. Und deshalb dachte ich, also reden wir lieber über Filme, weil ich Filme tatsächlich in den letzten Jahren, also zu sagen wir in den 10er Jahren, kann man sagen, war ich einfach sehr viel im Kino und habe das auch weiterhin als Hobby, auch wenn es ein bisschen fast schon aus der Zeit gefallen ist, ins Kino zu gehen. Aber man kann das in Berlin auch so ganz gut machen und ich mache es einfach echt gerne. Und schaue mir da auch totalen Mist an, also auch dann da mit Freude. Dinge, die ich zu Hause niemals fertig gucken würde, gucke ich ja halt im Kino dann ganz. Also diese Ungeduld, die man zu Hause beim Streamen hat, oder ist ja auch radikal, dass man dann,
Ja.
sobald man nicht in den ersten. Man gibt dem ja echt, also ich gebe dem echt wenig Zeit, mich darauf einzulassen. Das heißt, ich habe total entschieden, ich gucke mir jetzt diesen Film auf jeden Fall an. Aber wenn man jetzt dann ein anderes Tab öffnen kann und dann irgendwo anders sich ins Internet bewegt, dann ist ja die Konkurrenz echt hoch. Und im Kino ist man halt in dieser sozialen Situation, im gemütlichen Raum zu sitzen und irgendwie eine Cola zu trinken. Und dann gucke ich mir auch gern Sachen an, die nicht so gut sind. Und das ist trotzdem dann ein angenehmer Abend oder Nachmittag.
Das heißt, du hast auch gar nicht so ein wirkliches Sammler, so ein Sammler an, also ein Cineastenansatz. Man muss jetzt alle, ich gucke mir auch noch mal alle Fellini-Filme an oder so. Also es ist eher so random, was einem so zugespült wird, oder gibt es da eher auch so ein System,
Nee, ich habe das
der
auch,
das?
mir ist das ungefähr, sagen wir so, Filmklassiker interessieren mich prinzipiell schon. Das ist aber so ähnliches Verhältnis wie zu Literatur. Ich habe gar nichts dagegen, wenn das Leute machen, aber ich will es selbst nicht machen. Also ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich, ich bin eigentlich auf eine Art immer mehr gegen Connoisseurtum. Es hat sich so entwickelt, dass ich so dieses nicht mit irgendwas so total spezifisch auskennen. Ich gucke dann lieber was, Filme, die mir gefallen, oft. Weil das hat sich bewährt als ein Zustand, tiefer in den Film einzusteigen und da fast so wie so eine Art Fetisch für zu entwickeln. Das war eine Sache, die in den letzten Jahren öfter mal passiert ist. Und das ist immer, wenn ein Film gut ist, wird er eben auch auf jeden Fall besser. Also vielleicht beim zweiten Mal auf jeden Fall, beim dritten Mal wird er schlechter, beim vierten Mal ist er wieder super. Das ist oft so ein,
echt?
Das ist tatsächlich so ein Prozess, den ich öfter hatte.
Wenn du, also du sitzt gerade oder bist in den letzten Zügen zu deinem aktuellen Buch und lektorierst gerade, wenn du also vor einem Jahr oder wann auch immer du begonnen hast, kannst du gleich mal kurz erzählen, eine Idee hast für ein Buch, ist dann die Leidenschaft für Filme, spielt das eine Rolle? Also baust du dir dort so ein Referenzsystem für das, was dir vielleicht gerade so vorschwebt und schaust so drumherum? Also ist das irgendein Instrumentarium für dich und für dein eigenes Schreiben?
Das ist mein viertes Buch und es war auch immer ein bisschen anders von Buch zu Buch. Es ist eher eine Ausgangslage und eine Stimmung und schon kommt oft vielleicht von der filmischen Stimmung herkommend. Also zum Beispiel jetzt auch, liegt hier gerade auf dem Tisch, weil Schimmernder Dunst über Cobb County war dann, ich hatte den Titel relativ früh und wusste, okay, es beginnt auf einer Hoteldachterrasse, mein erstes Buch endete auf einer Hoteldachterrasse, das macht irgendwie Sinn. Und diesmal erwähnt der Ich-Erzähler auch seine Eltern. Also dann erscheint der erste Satz, weil es der 65. Geboburtstag meiner Mutter ist, stehen Senioren in beigefarbenen Regenmänteln auf der Hoteldachterrasse. Und ich hatte den Titel, wobei sich der Stadtname oft veränderte. Der hieß erst Cobb County, dann hatte ich sieben andere Stadtnamen, dann kehrte ich zu Cobb County zurück.
Und hinterher ist er doch in der Erzählung selbst der Titel Schimmernder Dunst über Cobb County eigentlich ein Titel eines Dokumentarfilms.
Genau,
der blöderweise noch mehr attraktive Touristen in die Stadt lockte.
Und der Film, ich glaube, das, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, da hatte, glaube ich, auf das Buch auch seinerzeit dieser eine Coen Brothers Film, A Serious Man.
Ja.
Der hatte, da kommt ja auch so ein Sturm. Ich glaube, die, und natürlich sowas auch Truman Show und sind auf jeden Fall die Bezugsfelder. Teilweise auch, glaube ich, die Simpsons oder so. Also letztlich die Bezugsfelder zu dem Text sind doch überwiegend Filme, weil ich eben mehr Filme geschaut habe als Bücher gelesen. Also denen kommt dann schon eher dort, die Beeinflussung kommt eher daher. Das könnte man eigentlich so sehen, ja. Und so war das bei den anderen beiden Büchern auch. Und jetzt beim aktuellen kann ich es gar nicht so genau sagen. Da ist dann jetzt eher nur es reden tatsächlich Leute auch über Filme.
Das heißt, also weil deine Bücher, also Schimmernder Dunst über Cobb County und auch Planet Magnon, dein letztes Buch, zeichnen sich dadurch aus, dass es wirklich sehr, sehr präzise gebaute, geschlossene Welten sind, in die man als Leser auch sofort reingezogen wird. Die sind unserer Welt natürlich relativ ähnlich, auch wenn du sozusagen in diesen beiden Büchern das Surreale oder Überzeichnete von bestimmten Motiven so bis in, also in einen Science-Fiction-Roman gelegt hast, also sozusagen einmal die Schraube nochmal angezogen hast im Vergleich zu Schimmernder Dunst über Cobb County, wo es auch schon so eine, wie gesagt, sehr geschlossene, ganz eigene Welt gibt, die aber beide Welten, will ich damit sagen, liegen ja trotzdem sehr nah an unseren. Also irgendwie gibt es da so einen seltsamen Effekt, dass zum Beispiel auch die Markennamen, die da fallen, sind ja alles erfunden. Ne? Also es gibt so ein ganz eigenes Vokabular, was du sozusagen erfindest und baust. Und diese Welt ist so ganz dicht. Und man weiß aber trotzdem sofort, was damit anzufangen, auch wenn man natürlich noch nie diesen Shampoo-Namen gehört hat oder so.
Ja, also ich glaube, bei Cobb County gibt es ja sogar Pepsi-Cola auch. Das war damals noch so ein, das war richtig auch noch so ein Thema im Lektorat, ob man das drin lässt oder nicht. Die Lektorin war dagegen.
Ja.
Ich war dann dafür, ich habe dann in meiner Diplomarbeit für den Studiengang, da habe ich dann, das war Cobb County zur Hälfte, also war dann so die, ich habe die erste Hälfte davon abgegeben und dann ging es davon, eine Reflexion darüber zu schreiben und dann hieß eines der Kapitel, habe ich überschrieben, Pepsi-Cola und habe dann mir selbst erklärt, warum ich es drin gelassen habe. Und das hatte dann mit der Markenassoziation zu tun, dass irgendwie die Gefühle, die ich mit Pepsi-Cola verbinde, hatten für mich intuitiv eine Bedeutung fürs Buch oder beziehungsweise ich fand auch dieses Moment der Irritation, dass dann vielleicht auch irgendwie so die Lektorin hatte, die dann noch so geprägt war davon, dass sie in den 90er Jahren dann irgendwie, als es dann so in Deutschland eben so ein Thema war, Markennamen zu benutzen. Und ich hatte dann das Gefühl, ich benutze sie ja wirklich anders und es hat doch eigentlich nichts damit zu tun. Und fand es dann gerade deshalb gut, es stehen zu lassen, so und sich nicht irgendwie dann in diese Tradition oder sich dann so in dem Bewusstsein, man macht jetzt was anderes als in den 90er Jahren,
naja,
slightly different Erfahrungen gemacht haben oder so, yeah. sozusagen, nur um sich dann darauf dann irgendwie so dem so zu unterwerfen, dachte ich nicht. Für mich hat das irgendwie, hat das einfach gefühlsmäßig eine Bedeutung, dass da Pepsi Cola steht und deshalb ist es jetzt drin. Habe es damals ein bisschen länger begründet, ich kriege das auch nicht, vielleicht gar nicht mehr, erinnere mich jetzt gar nicht mehr im Detail daran. Aber es war dann so eine Entscheidung pro dieses Markennamens. Und Planet Magendan ist eben eine andere, ist dann, weil es ja nicht auf dem Planet Erde spielt, ist dann eben stärker, sehr stark dieses, da hatte ich auch Lust, irgendwie Begriffe zu erfinden, aber es war dann auch, genau, es war damals das Spiel, also dann eben so letztlich neue Wörter fürs Gleiche oder für ähnliche Dinge, aber diese leichten Verschiebungen haben mich damals interessiert, auch wenn ich teilweise jetzt im Nachhinein denke, das ist ein bisschen mitunter verhoben, also es ist dann irgendwie, es war auch einfach ein sehr anspruchsvolles Spiel, auch für mich selbst und ein bisschen anstrengend, also
ja.
Und auch, glaube,
ja, auch sehr komplex. Wie hast du daran gearbeitet? Also ich habe dann sofort so einen großen, also sitzt du dann da und baust dir deine Welt? Also visualisierst du das auch für dich?
Das ist so sehr fragmentarisch entstanden. Dann ich hatte ziemlich viele verschiedene Szenen geschrieben, die noch gar nicht zusammenhingen. Und es war dann viel so eine Puzzle-Arbeit zu irgendeinem Zeitpunkt, das dann auch in eine Dramaturgie zu bringen. Was dann auch teilweise so ein bisschen die dramaturgischen Schwächen des Buchs, das ist irgendwie nicht so ein Plot. Es hätte eigentlich ursprünglich den Wunsch gehabt, dass es wirklich dann einen Plot hat, der auch einen gewissen Zug hat. Was dann aber auch durch den, auch letztlich die Sehnsucht, die in der Sprache steht, noch dieses Dolphinhafte, dass die alle irgendwie so, wie so das Idealbild unter Magnon-Einfluss, die Welt wahrzunehmen, widerspricht sich dann auch mit einem tatsächlich handlungsgetriebenen Plot, auch weil es ein Ich-Erzähler ist in dieser Wahrnehmung und so. Das waren so viele, es gingen so viele Dinge so schräg durcheinander. Deshalb ist auch so ein merkwürdiger Text geworden, ist der so ziemlich polarisiert einfach. Es gibt Leute, die so intuitiv total viel mit anfangen können und das mich auch dann in den letzten Jahren immer wieder gefreut hat und merkt, okay, ist den Leuten wirklich gefallen. Und halt auch vielen Leuten, denen es dann einfach, die einfach diesen Zugriff nicht bekommen, was ich auch voll verstehen kann, weil ich teilweise auch, kann mir total vorstellen, wie ich als Leser es irgendwie nicht so mag, weil es irgendwie so viel, weil auch so eine gewisse Anstrengung spürbar ist darin. Und habe das Buch auch so ein bisschen als nicht ganz fertig empfunden, als war dann so.
Aber konntest du es trotzdem gut loslassen, abgeben?
Nee, ich konnte es gar nicht gut loslassen. Es war dann noch so ein Prozess, als das rauskam, war es einfach noch so akut knapp fertig geworden, dass ich dann so das Buch in der Hand hatte, was ja total aufwendig gebunden war und irgendwie auch toll aussah und so. Und dann habe ich aber das so reingeschaut und dachte, ach ja, das Kapitel habe ich ja gar nicht richtig überarbeitet. Das ist eigentlich noch, müsste ich eigentlich noch mal ran oder so.
Ja.
Das war so ein bisschen, das war ein bisschen heikel. Aber es ist ja zum Glück fast niemandem aufgefallen. Und dann ist es so, aber es war nicht leicht. So, deshalb war aber dadurch war aber der, war dann aber interessanterweise waren die Veranstaltungen zu dem Buch alle mal total gut, weil ich wie auch das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen. Da musste ich mir selbst vieles noch so erklären. Und dann gab es wie so, also es hat irgendwie, es war sehr in Ordnung, viel über Planet Magnon zu sprechen, ohne dass man das Buch irgendwie andersweise verraten würde, weil die Welt noch, ich kannte die Welt ja besser als die Leser, die kennen konnten, weil ich mehr darüber wusste und konnte viel davon erzählen, ohne dass es so ein schizophrenes, man erklärt sein Buch, Gespräch war. Was im Buch vorher war, bei Kobe County gab es dann immer so diese, da wollten dann Interviewer immer wissen, was damit ausgedrückt wird und so. Man sollte sich dann so interpretieren und sagen, hey, es steht alles da, es ist so völlig einfach und offensichtlich. Bitte frag mich doch nicht jetzt, dass ich das Buch erkläre. Und das war dann viel undankbarer für jede Form von Diskurs übers Buch. Und bei Planet Magnon konnte man irgendwie abendelang reden und das war, hat auch irgendwie Spaß gemacht.
Ja, und das hat auch so gewuchert. Die Agency hat was damit gemacht. Ihr plant auch eine Serie daraus.
Ja, genau. Also es war tatsächlich das Moment des Wucherns, weil es also so, dass das so.
Also dass die Leute sich irgendwie in diese Welt reingesetzt haben und die weitergedacht haben. So schien es, so kommt es einem ein bisschen vor, wenn man so ein paar YouTube-Videos anschaut, wo es um das Buch geht und was daraus wurde.
Deshalb war es auch irgendwie, als es kam zwar 2015 raus, aber damit zu tun hatte ich jetzt gefühlt auch noch bis 2018, also akut irgendwie. Noch mit dann also weiterarbeiten an Adaptionen und noch in dem Kosmos geblieben. Wenn ich jetzt Leute kennenlerne, die irgendwie hören, dass ich schreibe, dann empfehle ich immer, lest mal Kobe County so als, oder Schimmernder Dunst über Kobe County so als als Einstieg und dann könnt ihr die anderen Sachen lesen, vielleicht auch mein erstes Buch oder so, wenn es dann sehr, wenn es die Leute dann sehr interessieren sollte.
Ja, und das wirkt so wahnsinnig leicht.
Also, das war auch super leicht, ja, seinerzeit. Also es war so irgendwie ein Jahr maximal Schreibzeit. Und einfach aus so einem, hatte sich so dieser Ton hatte sich dahin durch so Erzählungen, die ich vorgeschrieben hatte, so entwickelt und dann war diese Prämisse so einfach und dann war auch so der Gedanke, ich mache es mir sehr leicht diesmal.
Was ist dieser Ton? Also was ist auch dieser, das ist ja so, man könnte es auch als naiv bezeichnen oder auch sehr streckenweise sehr nüchtern. Also was hat er sich so ergeben oder war das so eine ganz klare Setzung, die der Roman brauchte, diese Sprache?
Nee, der Ton war zuerst da und dann entstand die Welt dazu. Also oder eine Mischung, würde ich sagen. Also dass ich diese Art des Ich-Erzählers hatte ich jetzt, also Ich-Erzähler, die ungefähr so ticken oder so die Welt betasten, hatte ich auch in Geschichten vorher schon benutzt. Das war dann nicht Wim Anderson und der hatte sich dann eben durch die Idee, in Cobey County geboren, dort aufgewachsen, hat die Stadt nie verlassen. Das war so die Grundidee und es ist ja der beste Ort der Welt, also zuschreibungsmäßig. Und dadurch, dass es eine längere Strecke ist als eine Kurzgeschichte, wurde er natürlich nochmal ein bisschen, hat er nochmal einen vielleicht spezifischeren Sprech, eine spezifischere Sprechweise erhalten als Ich-Erzähler vorher. Aber natürlich ist es, wenn man die jetzt im Vergleich liest, dann würde man natürlich Ähnlichkeiten feststellen.
Irgendwie sind die beiden Bücher für mich so zu einem geworden. Wahrscheinlich liegt das an der Reihenfolge.
Aber sie gehören für mich auch sehr zusammen. Deshalb auch das baut aufeinander auf. Also,
und das ist sehr beeindruckend. Also genau, jetzt kann ich ja mal sagen, weil das ist ja wirklich eine undankbare Aufgabe, zu der ich dich jetzt hier versuche zu zwingen. Aber die ist ja sehr, das ist ja eine sehr präzise Sprache und auch eine sehr, also es ist sehr beeindruckend, wie gut du das schaffst, eben diese Welten zu bauen und diese Oberflächen abzutasten, die da alle sowieso Layers für mich so übereinander liegen. Das, was du dann in Planet Magnon als, ich glaube, es taucht nicht vorher auf, als Post-Pragmatic Joy bezeichnet hast, das kann man ja da eigentlich auch schon, das ist da auch schon so angelegt, also das Interesse an so widersprüchlichen, ambivalenten auch Zuständen, die man versucht zu beschreiben.
Also bei In Schimmernder Dunst sind die Sachen gefühlsmäßiger und in Planet Margot sind sie teilweise dann, dadurch wird das Buch vielleicht doch härter und spröder und weniger nice read. Also das ist dann, dass er eben dann versucht, das auszudefinieren. Die Figur hat auch den Unterschied, dass sie eben tatsächlich so ein bisschen soldatisch ist. Also sie ist halt so ganz linientreu im Zeichen einer Ideologie, während der Ich-Erzähler bei, also Wim Anderson in Cobey County ist eben einfach Kind seiner Zeit und versucht und ist so und beschreibt sich ja auch als melancholisch und versucht die Sachen sich so zu erklären, während Martin der Elliot ganz klar hart erzogen ist und um diese harte Erziehung weiß und eben eine Ideologie vertritt, so und da darin dann unsicher ist, ob er das wirklich alles mitmachen soll, aber es ist natürlich dann einfach der härtere Zustand, so, und das macht es auch auf eine Art, es ist düsterer. Und eben natürlich durch diese Begriffsspiele, dass man eben andere Wörter benutzt für Dinge, die es vielleicht in unserer Welt auch gibt, weil die in einer anderen Welt spielen und so, wird es eben auch dann auf eine Art ein bisschen anstrengender oder konzeptioneller in den Ansätzen her. Viele Dinge, sagen wir, die so magisch diffus erahnt waren in Cobey County, die sind dann seit dem Planet Magnon dann eben auch versucht auszuformulieren.
Und das Genre Science Fiction, hat das eine große Rolle gespielt? Also weil das führt uns gleich auch schon zu deinen Lieblingsfilmen, zu denen wir gleich mal kommen können, die fast alle auch so amerikanisches Genre-Kino sind. So meine ich erahnen zu können, dass dich sowas interessiert.
Bei den Filmen, die ich dir genannt habe, ist der Genre dabei eigentlich? Also wir hatten...
Der Good Times ist auf jeden Fall schon so ein
Crime-Movie, würde ich sagen. Ja. aber auch mit Unschärfen. Also es fängt ja an wie ein Sozialdrama und entwickelt sich dann zu einem relativ einfachen Crime-Fluchtplot eigentlich. Ne? Aber das ist so eine, ich finde es eigentlich eine ganz bizarre Mischung, Good Time. Fasst ihn auch. Was auch einer seiner Stärken ist, abgesehen davon, dass es eine irre Kamera hat und voll gut gespielt ist. Und dann hatte ich noch Spring Breakers genannt, was hier, was wirklich sein eigenes Genre ist, finde ich. Das ist so völlig so ein Harmony Korine in seinem, wahrscheinlich in sein, auf seinem Lebenswerk, mit seinem Lebenswerk, also beste Film, den er wahrscheinlich gemacht haben wird am Ende. The Big Short, ja, so eine Doku, also so eine Doku-Fiction, was aber gleichzeitig auch eine Komödie ist, auch eine ganz eigene, also eine sehr spezielle eigene Form findet. Und was hatte ich noch genannt? Mid-90s.
Mid-90s.
Mid-90s ist ein, würde ich sagen, Genrefilm, das Coming of Age unter der Folie eines speziellen Milieus, nämlich Skateboarder in den Mitte, späten 90, Teenager-Skateboarder in Kalifornien, in den 90er Jahren. Genau, das ist tatsächlich wird am klassischsten Genre Coming of
Ja,
Age.
das stimmt.
Zum Beispiel Good Time. Das ist auch, also wie mit einer falschen, also man fängt den Film an zu schauen und denkt, okay, das ist so ein hartes Sozialdrama über einen geistig behinderten Mann und dessen älteren Bruder. Und dann wird es eigentlich auf eine Art ein Actionfilm danach, dass die beiden halt so eine Heldenreise innerhalb eines Tages erleben und innerhalb weniger Tage. Und zumindest dahin, dass es so durcheinander geht, so, also so
Stimmt, und da
aus
ist
des
Spring Breakers
Erwartungs.
dann wirklich natürlich das Paradebeispiel,
Genau,
dass man
auch wenn
immer
man
wieder
immer
in
wieder ein neues.
glaubt, jetzt in irgendwas wiederzuerkennen und sich darin auszukennen und mitgehen zu können, und dann passiert
Und die
natürlich das.
Gemeinsamkeit ist auch, dass es total von Stimmungen, wie so von, also von starken Eindrücken, Farbstimmungen oder so, erfüllten Atmosphären, das ist irgendwie das Zentrum eigentlich, von dem dann irgendwelche Genre-Anleihen oder Plot-Anleihen passieren eigentlich aus dem Zentrum einer Ästhetik heraus. Und das ist, glaube ich, dann die Nähe auch zu den Büchern, die ich bisher geschrieben habe. Also daher passt die These, die du hattest, eigentlich auch. Nur eben nicht im Sinne von klassisches Genre, sondern man entwickelt etwas in dem Bewusstsein, dass es Genres gibt. Und daher sind diese ist, glaube ich, auch Filme, die ich wirklich mag, haben immer so im Zentrum steht eigentlich eine, irgendwie da doch eine Autorenhandschrift wahrscheinlich. Aber die sehr von einer, die nicht so, die gar nicht so sehr inhaltlich ist, sondern eher ästhetisch. Ja, eine Atmosphäre stiftet, auf die ich Lust habe. Und das schließt sich auch wieder das zum, schließt sich dann auch, glaube ich, die zu meiner eigenen Arbeit, was ich dann eigentlich beim Schreiben machen will. Oder bisher gemacht habe oder was mir da am meisten Spaß macht, irgendwie, sondern eigentlich ein Raum, in den ich mich selbst gerne zurückziehe beim Schreiben. So, das ist ja auch dann, geht ja viel auch um den Zustand, deshalb bin ich jetzt noch, einerseits bin ich total, freue ich mich heute, dass ich ein neues Buch jetzt abgeschlossen habe oder gerade am Fertigstellen bin. Aber der Zustand darin, das zu wissen, man hat dieses Projekt und schreibt da jetzt einige Monate dran, war auch total schön, weil es Spaß gemacht hat. Und ist ja dann wie so ein Zuhause, dass man da wieder in diesen Text zurückgehen kann. Und der ist ja dann wirklich bald vorbei. Also nach Kobe County habe ich fast ein bisschen getrauert, ist da raus. Also weil ich einfach dachte, okay, wusste auch, ich habe jetzt auch erstmal nichts zu sagen danach. Und hat dauerte dann auch irgendwie ein Jahr, bis ich was Neues angefangen habe oder so. Das Gefühl habe ich diesmal nicht, weil ich weiß, was ich für Projekte als nächstes mache, die was anderes. Also hat erstmal keine Prosa, genau. Also erstmal kein neuer Roman. Das ist irgendwie relativ weit weg noch.
War nicht einer deiner vorgeschlagenen Lieblingsfilme per Mail, hast du mir das ja vorher schon geschickt, auch eine Doku über Tokyo Hotel? Hinter die Welt
Hinter die Welt,
heißt die.
genau. Wie durch den Monsun hinter die Welt. Ja, ich habe die habe ich zu, also da war ich bei einem Freund in München zu Besuch und wir haben an einem Abend waren wir dann zu Hause und haben gesagt, wollen wir was anschauen? Und dann sind wir mehr oder weniger zufällig auf diese Tokyo Hotel Doku gestoßen, ich glaube in der Arte Mediathek. Und waren dann beide ziemlich sofort gefesselt und eigentlich total angetan. Andererseits mag ich wirklich gerne Talking Heads eigentlich, also so tatsächlich gut geschnittene Interviewpassagen,
Ja.
vielleicht mit dem thematischen Zentrum oder auch nicht. Also, und diese Doku ist einfach so wahnsinnig gut gemacht. Hat das richtige Tempo. Und die Protagonisten sind halt dann erstaunlich sympathisch. Also ich hatte mit Tokyo Hotel naturgemäß irgendwie eher oder sagen wir generationsspezifisch eher natürlich Berührungsängste oder sagen wir keine für Berührung, weil ich war so ein bisschen, war auf jeden Fall zu alt, um die zu hören, als sie aktuell waren. Da war ich, glaube ich, dann, wann waren die groß? Auf 15 Jahren. Mhm. Dann war ich gerade so Student geworden oder so, 20.
Und die waren
und die waren halt Kids, genau. 15, die waren 15, ja. Genau, die waren, also gar, die sind gar nicht so viel jünger eigentlich. Denkst du, Bill ist jetzt 30 geworden, gerade hab ich mitbekommen. Seit einer Woche ist er 30. Und dann war das eben total weit weg. Und das war dann irgendwie die Musik, die 10-Jährige und 12-Jährige mochten.
Genau.
Und dann war das sozusagen, gab es dann dadurch keine Nähe. Und dann ist dann jetzt dann die 15 Jahre später, oder dann irgendwie 13 Jahre später, kommt dann diese Doku über DVD, dass es die noch gibt, war mir auch fast neu. So. Und dann steigt das ja ein, dass dann die beiden Brüder, also die Zwillingsbrüder, in ihr Haus in LA zeigen und beschreiben, wie sie dahin umgezogen sind und wie das war. Und dann gegengeschnitten mit den anderen beiden Bandmitgliedern, die halt in Magdeburg sind und so die aller bodenständigsten, normalsten Typen sind. Und alle vier Protagonisten reden extrem offenherzig und liebevoll
sind
die auch mit, ne? Daher, wo man merkt, dass einfach dieser Regisseur wirklich toll sein muss, weil einerseits die Auswahl der Bilder, das Tempo und die Art und Weise, wie er sie alles zum Sprechen bringt, also wie angenehm die Atmosphäre gewesen sein muss, dass die Leute so pointiert und gut gelaunt und offen, aufmachend sprechen, das muss ja auch echt jemand hinbekommen. Ich hatte auch schon irgendwie in den Jahren einige Interviews und das ist dann oft, dann gibt es diese Momente, da macht es plötzlich voll Spaß und du lernst wie was über dich selbst, wenn du weil die Stimmung gut ist, und dann gibt es andere Situationen, wo es nur Krampf ist, und das ist dann halt teilweise ist natürlich, wie du gerade selbst drauf bist, aber ganz viel auch die dann die Fähigkeit der Interviewenden. So, und dann dachte ich, okay, der muss echt gut sein, dieser Typ. Hab dann auch so, die Doku hat irgendwie auch Preise bekommen und so, ja. Hab dann schon später festgestellt. Und dachte aber auch voll zurecht, weil die so, ich habe die auch zweimal geschaut oder dann irgendwann gab es die, jetzt ist sie auch auf YouTube, und anfangs war das irgendwie so wie so ein Geheimtipp, da habe ich so dann Leuten noch empfohlen, schaut mal, solange das noch in der Arte Mediathek ist. Und Leute waren aber alle waren gleichermaßen begeistert. Also irgendwas ist einfach sehr gelungen an dieser Doku.
Ja, und es ist auch toll, dass das funktioniert, ohne dass man eben sich für die eigentliche Musik oder die Band begeistert.
Genau, ich hatte dann total Lust, Fan von Tokyo Hotel zu werden, hat mir dann Sachen angehört und hat dann gemerkt, ach schade, das Musik funktioniert doch nichts.
Um eine weitere Klammer zu versuchen, in allen Filmen spielt Musik eine ziemlich große Rolle. Das ist, glaube ich, klar. Und zum Beispiel mit 90s und auch vielleicht deine Bücher, vielleicht kann man da auch nochmal eine Verbindung schlagen, also Jugendkulturen oder alles, was dazugehört, auch so Berufsjugendliche, wie wir sie ja auch langsam werden, ausgehen, Subkulturen, solange es sowas noch gibt heutzutage, Popkultur und so, das interessiert dich in deinen Büchern und das spielt auch in diesen Filmen eine große Rolle.
Mit 90s, das ist tatsächlich ein sehr biografisches Interesse daran, oder ich finde den Film... empfinde den Film als so eine perfekte Fleißarbeit. Das ist tatsächlich, also wie gesagt, das klassischste Genre von den Filmen, die ich jetzt sozusagen erwähnt habe oder mitgebracht habe, weil es einfach eine ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte eines pubertierenden Teenagers ist, der sich dann einer Gruppe von Skatern anschließt und sich von den eigenen Eltern entfremdet und die zum ersten Mal betrunken ist, zum ersten Mal Sex hat und all diese Dinge passieren dann, und auf der Folie, dass er eben das in der Skateboard-Welt erlebt. Und dann gibt es auch diese Hierarchie und Machtspiele in Jungs-Freundschaftsklicken. Und der Film hat mich dann aber so massiv tatsächlich an die Zeit, die ich selbst hatte, den frühen 2000ern, als skatender Jugendlicher. Das war dann schon einige Jahre später als mit 90s, aber es war auch ein bisschen zeitversetzt, weil es in Deutschland ein bisschen später ankam und weil ich halt dann. Und der Regisseur Jonah Hill ist auch genau mein Jahrgang, also 83 geboren. Und ich bin ihm irgendwie so dankbar, dass er tatsächlich, der hat dieses filmische Denkmal geschaffen mit diesem großen zeitlichen, mit dieser aber unglaublichen Fleiß und Genauigkeit. Also es stimmt halt alles.
Ja, allerdings.
Genau, von den T-Shirts bis zu der Sprechweise, bis zu der Körpersprache der Jugendlichen. genauso habe ich das hat mich dann total daran erinnert und auch auf eine Art total belastet, weil ich mich erinnerte, wie anstrengend das eigentlich alles war oder auch, dass es halt eben so in dieser Lebensphase zu sein, wirklich voller mit diesen Unsicherheiten und diesen Orientierungen an den cooleren Älteren, die irgendwie es besser hinbekommen und dann gibt es die Leute, die mitlaufen und dann daran aber total leiden und irgendwie keine gute Entwicklung nehmen oder denen es so richtig schlecht geht, so akkurat abgebildet, dass ich es einfach gelungen finde, ohne dass es jetzt ästhetisch besonders interessant ist. Das ist wirklich so, ich fand, ich hätte gar keine Lust gehabt, diese Arbeit zu machen, allein schon so vergangenheitsfixiert, das alles rauszugraben und sich dann wirklich monatelang damit zu beschäftigen, mit der eigenen Vergangenheit, die jetzt auf eine Art, der auch nicht so spannend ist. Also sagt man so, ja, ist jetzt echt, es gab jetzt dann wahrscheinlich Generationen, die es schwerer hatten, als irgendwie, dass man dann als mit der Identifikationssportart Skateboard fahren währenddessen irgendwie erwachsen wurde oder jugendlich war. Aber er hat es eben super gut gemacht und fand das, und das ist dann wie so abgehakt. Also sozusagen, es gibt dann jetzt einen Film, der mich das total nacherleben lässt, wie es damals war. Und das hat den Wert, sozusagen.
Spring Breakers, wann hast du den gesehen? Also hast du den gesehen, als er rauskam?
Ja, oder? Ja, ich habe den damals im Jahr 2013, der passte mir auch sehr gut irgendwie wie so in den Kram, weil ich wusste, dass ich im Sommer nach Los Angeles gehen würde. Das spielt zwar natürlich in Miami, aber das ist dann aus der Perspektive, wenn man irgendwie noch nie in den USA länger war, an einem Ort, der am Meer liegt, dann ist es irgendwie, kann man natürlich dann auch so das irgendwie atmosphärisch verbinden. Und hab dann, also Spring Breakers habe ich zum ersten Mal gesehen in Frankfurt, in so einem großen Kino auf Deutsch. So mit, wo dann auch richtig viele Teenager drin waren. Der Film wurde ja ab 16 ins deutsche Kino gelassen, weil es am Ende so eine Infotafel gibt, die Läuterung der Protagonisten behauptet. Deshalb durfte er ab 16 ins Kino. So eine groteske, eingeblendete Schrift, die Mädchen wurden noch verhaftet. Das war auch so eine Art skandalös. So, das hatte damit das FSK, die Fans von Selena Gomez und so, dass einfach einige Leute mehr ins Kino, einige Tickets mehr verkauft werden können.
Ah, ja. Millionen.
An der Box Office. Ja. Und dann war die.
Das erinnere ich nicht.
Aber du hast ihn wahrscheinlich Ende. Nie auf Deutsch gesehen. Also, der ist gar nicht schlecht synchronisiert, muss man sagen. Aber natürlich verliert der Film total viel in der Synchronisation, aber der ist eigentlich auch so, auch die Alien-Figur ist nicht. Das ist ganz, das klingt ganz gut. Also das. Und dann lief der Film, hat man umgeben von Teenagern, die sich so ein bisschen mit dem Film erhoben haben und sich darüber lustig gemacht haben. Und der war aber auch, war noch irritiert von dem Film. Das hat ja immer Sinn gemacht, der Film, richtig deep oder so. Und wurde dann so, also die Leute haben versucht, ihn zu verlachen. Und wo man noch merkt, ja, ist halt auch definitiv kein Film für Teenager. So, also die Art der Ästhetik ist dann, war dann auch sozusagen, weil auch so viele Erwartungen an einem Plotmuster nicht erfüllt werden. Und so, und dieses Spiel mit Erwartungshaltung ist dann für Leute, die sich eben vielleicht nicht damit so sehr beschäftigen, führt eher zu einem Gefühl von Irritation und nicht befriedigt werden.
Ja, ja.
Und so, insofern ist es dann etwas, was eher den Leuten dann eher, hat mir nicht so gut gefallen, ist dann eher so der Eindruck. Und ich war aber auch so gespalten. Ich dachte, ja, der Film ist schon ganz cool, aber ich bin jetzt nicht, ist jetzt irgendwie nicht das nächste Drive, weil Drive war damals so ein bisschen das Nonplusultra, weil das so ein ganz ästhetisches Brett, so mit, wo alles auch so saß.
So ein Fett ist
genau.
Das.
Genau. Spätestens nach dem dritten Mal gucken war ich völlig überzeugt, dass der Film viel, viel wertvoller ist als Drive und auch wahrscheinlich besser altern wird. Bei Spring Breakers gibt es so Momente, wo es so, wo es ein bisschen leiert vielleicht oder wo dann nochmal es gibt dann auch so eine Phase, es wird auch sowas, also ein paar Szenen, die fallen so ein bisschen qualitativ raus, so.
Ja.
So in der Mitte, so im Mittelbereich, und dann zieht es wieder an. Und das hat mich dann beim ersten Gucken war ich da relativ kritisch dem gegenüber und fand, ja, irgendwie vieles daran ist cool. Ich will nochmal gucken, aber jetzt dann auf Englisch auf jeden Fall. Und irgendwann fand ich auch dann diese Sachen, die nicht so stark sind, total charmant und auch gut, weil das dann einfach weil es sich das so rausgenommen hat, das auch auszuprobieren. Und hatte aber jetzt noch viel, ich habe den jetzt jahrelang nicht gesehen. Und habe ihn jetzt neulich dann im Juni nochmal geschaut. Und dann ist mir da so viel stärker, was eigentlich den Leuten mal als erstes auffällt, ist halt so plakativ irgendwie Ärsche und Brüste zeigt und irgendwie dieses sehr Sexualisierte, ist mir dann noch viel stärker so als so wie so ein Provokationsversuch, dass der einen auch so verblenden kann für den Film oder einen so einen so auch aussteigen lassen kann, was glaube ich bei vielen Leuten dann der Fall war, dass man denkt, jetzt, das ist schon extrem, dieser komische, dieser älter werdende Grind-Dog macht jetzt so einen Film, wo er so junge Ärsche zeigt und so. So, das kann man sozusagen, da kann man dann irgendwie unter dem Moment relativ leicht aussteigen. So habe ich den damals gar nicht empfunden. Ich dachte nur so, das ist doch eher auf jeden Fall mit so einer Distanz so deutlich ausgestellt, dass mich das, der oder beziehungsweise der Diskurs hat mich nicht interessiert. Also sozusagen, das ging mich nichts an, das ist mir nur jetzt stärker aufgefallen, dass es eigentlich so die erste Sache ist, die man sieht, so dieses plakative, plakativ sexualisierte, vulgäre. So.
Ja,
ich glaube sozusagen, so jetzt irgendwie jemand wie meine Mutter oder so kommt bitte auf den Film, kommt über diese Ebene gar nicht hinweg, weil sie die so abstoßend findet oder so brutal, dass sie dann noch mit keiner Figur mitfühlen kann. Was der Film nämlich schafft, ist, man eigentlich tatsächlich auch so einen, also eine große Emotionalität mit diesen Mädchen mitfühlen kann. Also
ja, trotz allem fühlt man mit denen mit. Und ich meine, es gibt ja auch so wahnsinnig tolle Szenen, zum Beispiel, wie sie mit ihren Ärschen und in ihren Bikinis im Gerichtssaal stehen. Also es wird ja auch so auf die Spitze getrieben, natürlich, an welchen Orten das Vulgäre nochmal so ausgestellt wird. Und dadurch ist ja auch wahnsinnig lustig. Ist
ja und unglaublich so, also auch dann im, sind einfach total viele virtuos gebaute Szenen. Also auch der, auch wenn jetzt, wenn man sich erinnert an den Überfall dieses Chicken-Restaurants, der nur gefilmt ist aus der Perspektive derjenigen, die das Auto fährt. Und die fährt, das ist eine Plansequenz, wo dann, in der das Auto rund um dieses Restaurant, um diesen Imbiss fährt. Und man sieht alles aus der Perspektive des Autos, was drinnen passiert. Und dazu dröhnt dieser Soundtrack, der damals auch die Kombination der Soundtrack-Macher war dann eben tatsächlich Skrillex mit diesem Track, mit dem es anfängt, was damals schon total durch war. Das war so ein Track, der hatte 90 Millionen Klicks zu dem Zeitpunkt, als der Film gemacht wurde.
Ja.
Und war sozusagen das abgenudelste, blödeste Teenager-Chick überhaupt. Und damit so plakativ einzusteigen, war dann schon so diese Proletengeste. Und gleichzeitig holt er dann Cliff Martinez von Drive Soundtrack, der so der zu dem Zeitpunkt vielleicht der angesagteste und virtuoseste Soundtrack-Bauer war. Und die Kombination ist allein schon so großartig.
Stimmt, der Score
so
und dieses, die Hits.
Ja, genau, diese derben Skrillex-Hits, was auch so der sozusagen Meister des Bad Taste, auch wenn es irgendwie auch, kann auch total was mit Skrillex abgewinnen. Plus dann eben, was damals noch eigentlich wirklich auch noch nicht im Mainstream angekommen war, diese Trap-Musik. Die 2013 war das dann auch wie so seismografisch, was dann die nächsten Jahre total geprägt hat. Das hat er auch schon, so die, eigentlich ist Internet-Trap-Musik, hat der Film schon total mit einer Figur. Also war er angelehnt an den Rapper Riff Raff, dieser Gangster-Alien, den dann auch James Franco unglaublich toll spielt, weil James Franco, glaube ich, immer sehr gut ist, wenn er emulieren kann. Also weil das hat er auch bei dem Disaster-Artist, da ist er ja auch großartig. Und das ist dann auch eine Sache, hat auch der Regisseur erkannt, was ist der, das ist ja auch mal so eine Leistung wie auch bei Inglourious Basterds von Tarantino, dass diese deutschen Schauspieler, die man sonst nicht so gerne sieht, da total großartig sind, weil es halt ein Regisseur ist, der sieht, wie kann man die Person einsetzen wahrscheinlich. Und das hat bei Spring Breakers auch, ist das auch so gelungen, zumindest jetzt Harmony Korine. Weshalb man sich dann wundert, dass der neue Film dann so, also jetzt Beach Bum, also viel weniger aufgeht. Aber ich glaube, das ist daran begründet, die Tonalität, weil das nämlich dann einfach klare Komödie ist. Während dann die Tragödie des Jungseins bei diesen von den Springbreaker Girls auch Stereotyp ist auf eine Art, aber trotzdem durch die gute Inszenierung dann emotional zündet, zumindest für mich und auch für viele andere Leute, die den Film in meinem Beisein gesehen haben oder von denen ich die wir den Film erzählt haben, weil es dann doch, es erzählt doch was Universelles irgendwie so diese, oder ich fand den Blick auf Jugend sehr interessant, weil einerseits ist es so aus der Innenperspektive, auch mit diesen flachen und so ein bisschen, also die sagen, man könnte sagen, teilweise lazy writing, dass es dann irgendwie schon so stereotype Aussagen sind, aber was sagen denn Jugendliche in der Regel, wenn sie irgendwie versuchen, über die Welt zu reflektieren, das sind ja dann nicht so die interessantesten Aussagen, das fand ich dann auch wieder, wenn ich sie öfter in den Film dann sah, dass authentischer kam, es kam ja eigentlich deren Selbstaussagen und Reflexionen vor. Auch wenn man da auch genauso wie von der Oberflächlichkeit der Vulgarität abgestoßen sein kann, von diesen, das jetzt irgendwie klischierte, dumme Sätze, fand ich das dann auch immer besser. Und bei den Filmen dieser Spagat zwischen Blödelei teilweise oder sehr, sehr lustigen Szenen, enormer Härte und Vulgarität und aber auch empathischer Emotionalität gelingt. So, das, da gehen so viele Dinge durcheinander, plus dieses total zeitgeistige, irgendwie den größten Popschmarren drin haben, plus den gerade coolsten Arthouse-Kassenschlager zitieren, plus das Popmusik-Phänomen der nächsten Jahre vorwegnehmen. Eigentlich, das leistet der Film eigentlich alles auf einmal. So, und das ist schon eigentlich ziemlich abgefahren.
Ja,
auch jetzt mit sechs Jahren Abstand das nochmal zu sehen.
Ich habe ein Zitat von John Waters gefunden über den Film. Also weil er einfach nur, dass er sich dazu geäußert hat. Und ich habe sofort gedacht, stimmt. Und irgendwie war der auch, verbessere mich, falls ich das falsch sehe, aber irgendwie auch kein Zeitgeist-Film. Also zu dieser Zeit wurden nicht solche wilden Filme gemacht.
Also Drive hat schon gewisse Ähnlichkeiten, fand ich, weil es auch so diesen Pop behauptet und die Ernsthaftigkeit und Härte auch hat. So, der ist halt humorlos. Also
genau.
Drive ist halt richtig düster.
Ja, und der ist so straight. Also der ist ja wie ein Techno-Set. Ja. Der läuft halt so durch.
Stimmt,
der läuft auf seiner Schiene. Und da geht halt alles wild durcheinander.
Naja, das ist glaube ich, auch die höhere Qualität, dass ich dann sozusagen, der macht sozusagen, Stringbergers hat dann eben vielleicht zwischendurch mal eine Szene, eine Phase, da ist der Film dann vom Tempo her, wird es vielleicht so unter Umständen Ticken langweilig. Aber das ist jetzt auch ist ja echt nicht tragisch, weil dann kriegt man noch, weil dann spätestens wenn James Franco auftaucht und dann diese ganzen Dialogszenen kommen und er als Figur und das Finale ist auch dann gut und so. Also genau, diese Fehler macht dann vielleicht Drive nicht, weil das ist so der perfektere Film, aber er ist dafür halt viel, viel weniger interessant. Also sozusagen man kann viel weniger daran, es ist einfach nur eine Ästhetik durch und tolle Schauspieler, wahrscheinlich auch jeweils auf ihrem Zenit, so Aussehenszenit zumindest die beiden.
Und würde es dich interessieren, Filme zu machen? Also wenn du die Möglichkeiten hättest?
Ja, das ist aber so eine ganz hypothetische Annahme, die Möglichkeiten habe ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es...
Also könntest du sowas mit so vielen Leuten gemeinsam... Also
das ist ja die Frage, aber das wüsste ich nicht. Also ich glaube auch, so wie ich bisher dann irgendwie am Theater Regisseure erlebt habe... Oder auch die Filmregisseure, die ich kennengelernt habe, das sind nochmal andere Temperamente und also die sozusagen, ich bin teilweise, glaube ich, dann zu wankelmütig oder zu unentschlossen, dann so viele harte Entscheidungen zu treffen, die man als Regisseur ständig treffen muss und auch kommunizieren muss.
Das über Jahre, das finde ich.
Über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg.
Mhm.
Und dann auch dieses, ich bin dann sehr harmoniebedürftig, glaube ich, wenn ich jetzt in den Gruppen arbeite. Und dann dadurch kompromissbereit, und das wäre, glaube ich, ein großes Problem, um einen Film gut zu machen. Weil man muss, die Kompromisse entstehen sowieso, dass man sie machen muss. Also wenn man schon vorher anfängt, sich reinreden zu lassen oder so, dann ist es, und das würde ich wahrscheinlich, da bin ich doch aber nicht frei von, dass es passiert. Ich würde es nicht völlig abschreiben, dass ich zumindest oder irgendwie noch mal ein Drehbuch schreibe, was auch wirklich gemacht wird oder so. Aber ich, finde es eigentlich erstaunlich, dass überhaupt Filme entstehen, also dass ein Film entsteht, der nicht peinlich ist, ist schon immer eine große Leistung. Und das passiert in Deutschland auch gar nicht so oft. Also so, dass man sich nicht ein bisschen schämt für einen Film.
Ist ein Buch schreiben auch nicht einfach die einfachste oder einfachere, also nicht die einfachste Art, kreativ zu arbeiten, so meine ich das nicht, aber...
Das ist ja unmittelbar.
Weil, genau, und genau, es braucht so wenig.
Und man ist dann wieder dabei, man ist halt wieder sozusagen, es erfordert das von den Rezipienten das Commitment, sich eben an ein Bewusstsein dran zu heften. So, und das ist natürlich dann so wie eine sehr intime Kommunikation, die auch ihren Wert hat, aber eben was anderes als dieses Werkstattergebnis eines Filmdrehs. So. Das Bücherschreiben ist eine sehr, sehr schöne Tätigkeit, aber ich fände es, glaube ich, bedrückend, wenn es die einzige Ausdrucksform wäre oder das Einzige, was man tut, weil es immer dann dieses nur sich mit dem eigenen Kopf beschäftigen und diese Texte schreiben und dann gibt man sie raus und man hat auch nie irgendwie so ein gemeinschaftliches Gefühl. Klar freut sich deine Lektorin oder dein Lektor mit dir und der Verlag spricht dir gut zu, aber es ist natürlich nicht vergleichbar, wie wenn man jetzt in der Gruppe einen Probenprozess hatte und dann kommt dann ein vielleicht sogar lustiger Theaterabend raus oder so. Das ist dann schon, das macht schon viel Spaß. Also das, oder auch so redaktionell was gemeinsam zu entscheiden. Und dann, das sind schon auch Sachen, die ich auch machen will oder dann auch teilweise mache.
Du machst auch kleine Filmchen für Tegel Media, die Plattform, die du zusammen mit Jakob Nolte gegründet hast.
Das sind dann eher so, das sehe ich dann so als kleine Videoarbeiten. Also ich hatte jetzt so dann Text, also so Sprechtext oder eine Lesung und Video zu verbinden, finde ich eine gute, interessante Form eigentlich. Mhm. So in diesen kleinen Einheiten zu denken, darum geht es auch bei Tegel Media auch, dass man eben kurze Texte vielleicht noch mit Bildern versieht oder auch Videos mit Text und schnell rezipierbare, anekdotische Formen, die sich anbieten, auf dem Handy angeschaut zu werden. Das ist sozusagen die Ausgangsidee und die differenziert sich seitdem wir das machen. Jetzt in 2 Jahren probieren wir da vieles aus und die differenziert sich, glaube ich, auch immer weiter aus, was sich dafür eignet und was nicht.
Das heißt ja. Aber in nächster Zeit, es klingt so ein bisschen so, als würdest du vielleicht in nächster Zeit dann verschiedene Textformen für verschiedene Behälter versuchen oder also fürs Theater oder aber auch PDFs, die eben so eine ganz kleine Form probieren und
so arbeite ich eigentlich in den letzten Jahren gearbeitet. Also eigentlich schon länger, jetzt nur sozusagen doch vielleicht mit dem größeren jetzt Bewusstsein, das so bewusst abzuwechseln, dass man sagen wir auch arbeiten in der Gruppe oder so, dass man dann gemeinsam was entwickelt, mit anderen Leuten Kooperationen hat. Und dann parallel zu einem Buchprojekt oder auch nicht, oder zu einem Theaterstück, an dem ich arbeite oder so. Genau, dann finde ich die Arbeit als freier Autor auch quasi ideal, wenn die Abwechslung entsteht durch verschiedene Formate.
Und ihr müsst euch also jetzt Tegel Media auf jeden Fall anschauen. Das findet man leicht unter diesem Namen.
Genau,
finde ich.
Media.net.
Das solltet ihr euch anschauen.
Vielleicht soll ich die Filme nochmal aufzählen.
Ja, zähl die Filme nochmal auf, damit man noch durchsteigt.
Wir haben über Harmony Korine's Spring Breakers aus dem Jahr 2013. Ich würde sagen, einer der besten Filme der Dekade. Wir haben gesprochen über Mid-90s von Jonah Hill, der erst 2019 ins Kino kam. Wir haben gesprochen über die Doku über Tokyo Hotel, Hinter die Welt, die kann man auf YouTube sehen. Toll gelungene Doku. Wir haben gesprochen über Good Time von den Safdie Brothers. Ein atmosphärisch dichter Genre-Mix mit einem großartigen Robert Pattinson mit blondiertem Haar. Robert Pattinson ist auch immer gut. Er spielt den nächsten Batman, worauf ich mich auch freue. Wir haben nicht gesprochen über The Big Short, was ich eigentlich vorhatte, aber ich kann ja kurz noch was zu sagen.
Ja, gerne.
Ein Film, der die Hintergründe der Finanzkrise 2008 beleuchtet. Der kam 2016, glaube ich, ins Kino. Also so keine 10 Jahre später und hat trotzdem schon so wie so ein, fühlte sich trotzdem so, ist dann schon natürlich ein historischer Film, so, obwohl es keine Dekade her ist. Und fängt auch die Zeit 2008 dann teilweise durch so Moodboard-artige, schnell geschnittene Bilder, also dass man denkt, das ist wie als würde man so ein Tumblr im Internet in eine schnell geschnittene Bildfolge im Film übertragen. Und der Film hatte so generell, da habe ich das zum ersten Mal so wahrgenommen, dass der Film wie so ein Denken aus dem Internet in seine Filmsprache überträgt. Der ist ganz mit unglaublichen vielen Stars besetzt, also Brad Pitt spielt mit aber auch Christian Bale, und die haben, das ist so ein Ensemble-Piece, der total viel über die Hintergründe der Finanzkrise verrät und gleichzeitig unglaublich lustig ist und unterhaltsam. Habe ich auch mehrere Male gesehen und kann ich total empfehlen. Der ist wirklich sehr content-driven, würde ich sagen. Man versteht ihn vielleicht auch gar nicht gleich alle Zusammenhänge, wenn man sich gar nicht mit so Finanzthematiken auskennt. Aber hat echt eine sehr, sehr eigene Sprache. So der Nachfolgerfilm davon, da geht es dann um, der lief jetzt auch dieses Jahr im Kino, da ging es um Dick Cheney.
Ah, ja. Ja, ja, klar.
Der ist dann ungleich weniger gelungen wieder, hat die gleichen Erzählstrategien und Muster, aber ist einfach nicht so interessant, weil man schon weiß, dass Dick Cheney irgendwie also der Film hat dann diesen didaktischen Anspruch, nochmal zu highlighten, dass die Bush-Administration viel Mist gebaut hat und dass die Leute so ein bisschen vielleicht gar nicht böse sind, aber halt so ein bisschen dümmlich und irgendwie so hineingeraten sind aufgrund von psychischen Problemen oder so im weitesten Sinne. Und das interessiert dann auf 2 Stunden nicht so sehr, noch wenn es noch so charmant aufgelöst ist. Während der Film über die Finanzkrise und dann findige Nerds, die dann Schlupflöcher finden und darauf wetten und dadurch Millionäre werden, total spannend ist inhaltlich. Und auch eben diese Formensprache, dann sieht man da zum ersten Mal. Und bei dem Chaney-Film wird das dann wiederholt und ist dann auch nicht mehr so aufregend, auch wenn der sich auch ein guter Film zum Gucken. Also nur nicht so begeisternd wie The Big Short. Der sei auch empfohlen. Genau, das waren eigentlich die 5 Filme, die ich total empfehlen kann. Neben dem Buch Schimmernder Dunst über Cobb County.
Ja, lest es.
Dem Buch Planet Magnon, der Webseite Tegel Media und dem 2020 erscheinenden Liebesroman Allegro Pastel.
Ah, toll. Ja, ich freue mich sehr. Es dauert ja nicht mehr lang. Wann ist der Erscheinungstermin?
Sehr wahrscheinlich im März. Es kann sich noch verschieben auf April, aber ich glaube, es wird wohl März.
Genau. Gut. Also ich bin sehr gespannt und ich danke dir sehr.
Bitte.
Ade.
Ade.
Meine nächste Gesprächspartnerin ist Ann Cotton. Sie hat schon einen Haufen wunderschöner, kluger und wilder Bücher bei SOKAM veröffentlicht und wir sprechen über politische Literatur, lautes Vorlesen, konkrete Poesie, Echos und die wichtige Frage, warum man was mag und warum man das macht, was man macht.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.